BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich ausgesprochen, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Und in der Tat kann man in dieser Woche viel über Wirtschaft sprechen. So hat der Ex-EZB-Chef Mario Draghi im Auftrag der EU-Kommission mal einen gründlichen Blick auf den Zustand der europäischen Wirtschaft geworfen. Seine, für Stammhörer dieses Podcasts, nicht überraschende Erkenntnis: Europa wird weltweit abgehängt. Was steht da vor? Das schauen wir uns in diesem Podcast gründlich an. Doch nicht nur auf europäischer Ebene wurde eine Studie vorgelegt. Nein, auch der BDI hat eine Studie zur Lage der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. Darin wird explizit gesprochen von einer drohenden Deindustrialisierung. Immerhin 20% der industriellen Wertschöpfung Deutschlands wäre akut gefährdet. Beide Studien fordern deutlich mehr Investitionen. Kommt das nicht alles schon zu spät? Ich habe in der vergangenen Woche mit Unternehmern gesprochen und dabei gehört, dass es einen einzigen Job gibt in Deutschland, wo es wirklich boomt. Und zwar der Job des Insolvenzberaters. In der Tat scheint es viel mehr Probleme in der deutschen Wirtschaft zu geben, als man denkt, trotz der schon sehr spürbaren schlechten Schlagzeilen. Sagen wir mal Stichwort VW. Und um genau das besser zu verstehen, habe ich mit jemandem gesprochen, der wirklich tagtäglich spürt in seiner Arbeit, wie es denn um die Wirtschaft steht. Mit jemandem, der intensiv seit Jahren Firmen aber berät, wie sie eine Insolvenz bestehen oder verhindern. Ich fand das Ganze in der Vorbereitung ausgesprochen spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
No one was better placed than you, dear Mario, to carry out a thorough analysis of Europe's competitiveness and, of course, how to improve it.
Thank you. Thank you, Madam President. I would really like to thank you for the task you gave me a year ago. And also I had to think for a few days, if you remember, before actually saying yes to your extraordinary kind offer, because the task seemed to be so daunting, so difficult.
Das also Mario Draghi und Ursula von der Leyen bei der Vorstellung seines Berichtes zur Lage der EU. Die Erkenntnisse, die Mario Draghi und sein Expertenteam formulieren, können wirklich niemanden verwundern. Schon gar nicht Stammhörer dieses Podcasts. Ich erinnere mich daran, dass ich in der allerersten Folge, wirklich in Folge Nummer 1, mich bereits mit der EU beschäftigt habe. Der Titel der damaligen Folge lautet 10 Jahre Vertrag von Lissabon, eine Bilanz. Sie erschien am 1. Dezember 2019 und war deutlich kürzer als meine heutigen Podcasts. Insofern, wer die nochmal hören möchte, ihr sei ja empfohlen. Auf jeden Fall habe ich damals bereits eine sehr nüchterne Bilanz zur Lage der EU gezogen.
Beginnen wir mit Forschung und Entwicklung. Die EU hat gesagt, wir möchten EU-weit 3% vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr ausgeben für Forschung und Entwicklung. Die EU hat im Schnitt die Ausgaben zwar gesteigert, von etwas unter 2% auf etwas über 2%, aber vom 3%-Ziel ist man heute immer noch weit entfernt. Die EU hat sich auch zum Ziel gesetzt, mehr Universitäten in den Top 20 weltweit zu haben. Vor 10 Jahren waren es 2 Universitäten aus der EU, die in diesen Top 20 waren. Heute sind es 3. Der Nachteil an der Sache ist allerdings, alle 3 Universitäten sitzen in Großbritannien. Ein weiteres wichtiges Ziel war, den Anteil der Schulabbrecher deutlich zu reduzieren. Und zwar auf einen Wert von ungefähr 10%. Blickt man auf die Zahlen, kann man feststellen, jawohl, die EU hat große Fortschritte erzielt, ist fast bei 10% angekommen, aber mit erheblichen regionalen Unterschieden. Länder wie Spanien mit fast 18% Schulabbrechern und Italien mit 15% stechen negativ heraus. Ein weiteres wichtiges Ziel der EU war und ist, den Anteil der Akademiker an der Bevölkerung zu erhöhen. Und die Zahlen sprechen dafür, dass dies erreicht wurde. Der Anteil derjenigen, die eine Ausbildung haben, die einem Hochschulabschluss oder Ähnlichem entspricht, ist in den letzten Jahren von ungefähr 24% auf über 30% gestiegen. Aber man muss genauer hinschauen, was wurde denn studiert? Und blickt man genau hin, muss man feststellen, dass der Anteil der MINT-Fächer sicherlich nicht auf dem Niveau liegt, das wir bräuchten und gerne hätten. Quantitativ haben wir das Ziel erreicht, qualitativ sind erhebliche Fragezeichen angebracht. Ein anderer Indikator für die Innovationsfähigkeit Europas ist die Frage, wie viele Technologiefirmen eigentlich in Europa oder in der EU präzise gesagt ihren Hauptsitz haben. Und schaut man auf die Top 100 der Welt, muss man feststellen, dass die USA hier weit führend sind. In den USA sind es 45 Unternehmen und wir in Europa schaffen es nur 14. Dramatischer kann man nicht zeigen, wie das Ziel bezüglich der Innovationsfähigkeit auf EU-Ebene nicht erreicht wurde. Neben der Innovationsfähigkeit ist zweifellos die Digitalisierung eine wichtige Voraussetzung, um in der heutigen Weltwirtschaft bestehen zu können. Wir haben gesehen, bei Technologiefirmen spielt Europa faktisch keine Rolle. Und auch was den Breitbandanschluss für jedermann betrifft, ursprünglich als Ziel für das Jahr 2013 postuliert, müssen wir feststellen, es wurde verfehlt. Dies ist sicherlich auch eine Mitschuld der einzelnen Mitgliedsländer. Nur gesamthaft ist das, was angestrebt wurde, nämlich eine Technologievorreiterrolle zu spielen im Bereich der Digitalisierung, in jeder Hinsicht verfehlt worden. Offensichtlich ist es der EU nicht gelungen, das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Wir sind vermutlich weiter davon entfernt als jemals, die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu sein. Im Jahre 2000 hatten nämlich die Regierungschefs der EU in Lissabon versprochen, die EU zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu machen. Im Jahre 2010 stellte man dann fest, es nicht geschafft zu haben und hat dann gesagt, okay, wir nehmen es jetzt wirklich ernst, wir machen es bis 2020. Und das war dann der Anlass für meinen Podcast. Aber wie wir alle wissen, im Jahre 2020 kam es dann zur Corona-Krise und die hat damals die Schlagzeilen beherrscht. Insgesamt konnte man sagen, Lissabon war vergessen. Es gab nur wenige, die eine Bilanz gezogen haben, so wie ich damals. Und wie gerade gehört, war die Bilanz entsprechend enttäuschend. Heute, denke ich, muss man keine umfassende Analyse machen, um festzustellen, dass die EU alle ihre Ziele, die sie vor fast 25 Jahren formuliert hat, weit verfehlt hat. Weder bei Bildung noch bei Innovation oder bei der Anzahl europäischer Technologiekonzerne gab es Fortschritte. Es gab Fortschritte nur in anderen Bereichen, bei der Regulierung, bei der Bürokratie und beim weiteren Ausbau des Sozialstaats. Soll man einen Ausbau in diesen Dimensionen wirklich als Fortschritt begreifen möchte. Nun wurde also Mario Draghi beauftragt, der EU-Kommission mal zu sagen, wie es um die EU steht. Ausgerechnet Mario Draghi mag man da denken. Er ist zweifellos hochqualifiziert. Und ich bin auch der Auffassung, dass es ohne seine berühmten Worte "whatever it takes" den Euro nicht mehr geben würde. Aber er ist auch ein Italiener, der eben vor allem auch an sein eigenes Land denkt. Weshalb auch seine wichtigste Forderung, mehr Schulden, nicht überraschen kann. Doch kommen wir zunächst zur Analyse. Ich habe nicht nur in der ersten Folge den Zustand der EU thematisiert. Es gab noch viele weitere Folgen. So zuletzt die Folge 208, Anspruch ohne Fundament, und die Folge 221, Polen als Zugpferd der EU, in der ich gesagt habe, es wäre vernünftiger, jemanden von Polen zu beauftragen, wenn es darum geht, ein Sanierungskonzept für die EU vorzulegen. In diesem Podcast habe ich unter anderem eine Studie zitiert, die verglichen hat, wie sich die einzelnen Staaten der EU relativ zu den einzelnen Staaten der USA entwickelt haben. In einem Wort zusammengefasst war das Ergebnis ernüchternd. Wir wären in weiten Teilen das Armenhaus der USA. Etwas ausführlicher beschreiben die Autoren der Studie,
die ich wiederum verlinkt habe in den Shownotes, die Lage so.
Dieser Policy Brief ist eine Warnung vor dem schwachen Wirtschaftswachstum Europas und seinen Folgen für den Wohlstand. Der langfristige Trend des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf ist von entscheidender Bedeutung, aber nicht immer leicht zu verstehen. Während es üblich ist, das Wachstumsniveau zwischen Ländern in einem einzelnen Jahr zu vergleichen, ist es in Wirklichkeit der langfristige Trend, der zählt. Eine Wirtschaft, die um 3% pro Jahr wächst, wird sich in 24 Jahren verdoppeln. Aber eine Wirtschaft, die um 1% pro Jahr wächst, wird sich nur in 48 Jahren verdoppeln. Längst liegt die durchschnittliche Wachstumsrate in den reifen und entwickelten europäischen Volkswirtschaften eher bei 1 als bei 3%.
Die Folgen sind aber durchaus fatal. Wir können die Kosten der Alterung, aber auch all der anderen Dinge, die wir gerne machen möchten, Verteidigung, Klima und so weiter, immer schwerer stemmen.
Wären die europäischen Länder Staaten der Vereinigten Staaten, würden viele von ihnen zur Gruppe der ärmsten Staaten gehören. In diesem Policy Brief bewerten wir das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in EU-Ländern und US-Bundesstaaten und das Ergebnis ist entmutigend. Das Ranking des Pro-Kopf-BIP in 14 EU-Mitgliedstaaten, die zusammen 89% des EU-Bruttoinlandsproduktes ausmachten, war im Jahr 2021 niedriger als im Jahr 2000. Beispielsweise waren Frankreich und Deutschland im Jahr 2000 genauso reich wie der 36. und der 31. US-Bundesstaat. Aber 21 Jahre später war das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt Frankreichs niedriger als das des 48. ärmsten Bundesstaates Arkansas, während das deutsche Pro-Kopf-BIP auf den gleichen Wohlstand gesunken war wie der 38. US-Bundesstaat Oklahoma. Das Ergebnis dieser wirtschaftlichen Divergenz zwischen EU-Mitgliedstaaten und US-Bundesstaaten ist ein wachsender Keil des Pro-Kopf-BIP zwischen der EU und den USA, der im Jahr 2021 bereits 82% betrug. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Wohlstandslücke zwischen dem durchschnittlichen Europäer und dem Amerikaner im Jahr 2035 genauso groß sein wie heute zwischen dem durchschnittlichen Europäer und dem Inder.
Mario Draghi wurde nun also bemüht, das festzustellen, was jeder nüchterne Beobachter schon lange weiß. Die EU wird in immer größerer Geschwindigkeit nach hinten durchgereicht. Wir kennen alle die Ursachen: Bürokratie, falscher Fokus, Gefallen in der Rolle als Retter des Weltklimas etc. etc. Bei Mario Draghi klingt das natürlich etwas anders, etwas vornehmer. Hier ein Auszug aus seiner Pressekonferenz.
This is the first year when Europe cannot count on population growth for its increase. And population is set to decline steadily, so much that by 2040 there will be 2 million workers disappearing from the labor market every year. So now more than ever we have to lean on productivity, but productivity is weak. It's very weak. But why do we care so much about all this? That's one question I ask. Why do we care so much about growing? Yes, we have to finance these needs. And these needs are important. But why are they so important? Well, they are important because they have to do with our founding values. Europe is a land, a continent where our values, the European Union values, are prosperity, equity, freedom, peace and democracy in a sustainable world.
Und das Ganze kumulierte dann in der bereits zitierten Aussage, dass die EU wohl nicht überleben wird, wenn sie nicht entsprechend entschlossen handelt. Und was steht nun im Report? Sie haben sicherlich schon viel über den Report gelesen. Ich will deshalb an dieser Stelle nicht alles wiederholen. Nur ein paar Auszüge. Wenn Sie ihn lesen wollen übrigens, auch dieser Report ist in den Shownotes verlinkt. Zunächst die uns wohl bekannte Feststellung, dass wir relativ zu anderen Regionen, vor allem aber den USA und auch China, immer ärmer werden.
Die EU hat eine Reihe von Zielen formuliert, wie beispielsweise ein hohes Maß an sozialer Inklusion, die Erreichung von CO2-Neutralität und die Steigerung ihrer geopolitischen Relevanz, die von der Aufrechterhaltung solider Wirtschaftswachstumsraten abhängen. Allerdings war das Wirtschaftswachstum in der EU in den letzten 2 Jahrzehnten durchweg langsamer als in den USA, während China schnell aufholt. Die Lücke zwischen der EU und den USA beim BIP-Niveau zu Preisen von 2015 hat sich von etwas mehr als 15% im Jahr 2002 auf 30% im Jahr 2023 vergrößert. Der Haupttreiber dieser divergierenden Entwicklungen war die Produktivität. Etwa 70% der Lücke beim Pro-Kopf-BIP gegenüber den USA in Kaufkraftparität lässt sich auf die geringere Produktivität in der EU zurückführen. Ein langsameres Produktivitätswachstum ist wiederum mit einem langsameren Einkommenswachstum und einer schwächeren Binnennachfrage in Europa verbunden. Auf Pro-Kopf-Basis ist das real verfügbare Einkommen in den USA seit 2000 fast doppelt so stark gestiegen wie in der EU.
Pro Kopf ist der Wohlstand in den USA fast doppelt so stark gestiegen seit dem Jahr 2000 wie in der EU. Das ist eine massive Zahl, eine massive Erkenntnis und die wird nicht laut genug auch bei uns diskutiert. Und das Ganze liegt vor allem an der Arbeitsproduktivität. Und da gibt es ein Chart in der Studie, das zeigt, wie die US-Arbeitsproduktivität relativ zur europäischen ausschaut, und zwar seit 1890. Da müssen wir feststellen, Europa hinkt schon immer den USA hinterher. Bis zum Ersten Weltkrieg lagen wir ungefähr bei 70% der US-Arbeitsproduktivität. Durch die Kriege sank es dann massiv bis auf 20% 1945. Und dann gab es einen beispiellosen Aufschwung. Und im Jahr 2000 hatten wir fast aufgeholt, lagen bei über 90% des US-Niveaus. Und seither ging es bergab. Man könnte auch sagen, seit der Einführung des Euro ging es bergab. Was sind die Ursachen? Ja, wir arbeiten etwas weniger. Das wird immer diskutiert. Man kann ungefähr 28% des Produktivitätsunterschiedes darauf zurückführen, dass wir weniger Stunden pro Jahr arbeiten. Aber 72% lässt sich eben dadurch nicht erklären. 72% hängt damit zusammen, dass wir pro Stunde, die wir arbeiten, weniger erwirtschaften. Das ist die Folge von Investitionen, die fehlen. Das ist die Folge von unzureichender Bildung. Und es hat vor allem auch was damit zu tun, dass wir bei Innovationen immer mehr abgehängt werden. Das Ganze hat sich übrigens auch an der Börse niedergeschlagen. Wenn man sich den MSCI-Index für Aktien der Eurozone im Vergleich zu den USA ansieht, muss man feststellen, dass wir seit dem Jahre 1999 ungefähr 60% relativ zu den USA verloren haben. Draghi benennt das Problem, wie es ist. Doch was sieht er als Ursachen? Was sieht er als Therapie? Der entscheidende Hebel ist richtigerweise höhere Produktivität.
Der Hauptfokus einer Wettbewerbsfähigkeitsagenda sollte auf der Steigerung des Produktivitätswachstums liegen, das der wichtigste Motor für langfristiges Wachstum ist und im Laufe der Zeit zu einem steigenden Lebensstandard führt. Bei der Wettbewerbsfähigkeit geht es heute weniger um relative Arbeitskosten als vielmehr um das Wissen und die Fähigkeiten der Arbeitskräfte. Über dieses breite Ziel hinaus kann ein Fokus auf die sektorale oder industrielle Wettbewerbsfähigkeit insbesondere in Situationen nützlich sein, in denen ansonsten produktive Unternehmen durch ungleiche globale Wettbewerbsbedingungen benachteiligt werden, sei es durch Asymmetrien bei der Regulierung oder durch hohe Subventionen im Ausland. In solchen Szenarien kann die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für ein anhaltendes Produktivitätswachstum erforderlich sein.
Das sind alles richtige Punkte. Innovation, Bildung, Investitionen sind wichtig. Und an allem mangelt es. Außerdem sollen wir uns auch noch vor unfairem Wettbewerb schützen, wobei wir am Beispiel der chinesischen Elektroautos gesehen haben, dass es nicht unbedingt unfairer Wettbewerb ist. Es ist vielmehr die Tatsache, dass wir uns ausgesprochen dumm angestellt haben bei der Transformation der Autoindustrie. Die Chinesen, das wollen wir einfach anerkennen, sind leicht cleverer. Und cleverer zu sein, würde ich persönlich nicht als unfair charakterisieren. Und was sollen wir nun machen? Nun, als erstes natürlich innovativer werden.
Europas Position in den Hochtechnologien, die das zukünftige Wachstum vorantreiben werden, nimmt ab. Nur 4 der 50 weltweit führenden Technologieunternehmen sind europäische Unternehmen und die globale Position der EU im Technologiesektor verschlechtert sich. Von 2013 bis 2023 sank ihr Anteil an den weltweiten Technologieumsätzen von 22% auf 18%, während der Anteil der USA von 30% auf 38% stieg. Europa muss seine Innovationsrate dringend beschleunigen, um sowohl seine führende Position in der Produktion zu behaupten, als auch neue bahnbrechende Technologien zu entwickeln. Schnellere Innovationen werden wiederum dazu beitragen, das Produktivitätswachstum der EU zu steigern, was zu einem stärkeren Wachstum der Haushaltseinkommen und einer stärkeren Binnennachfrage führt.
Das ist ganz klar. Mehr Innovationen sind wichtig, wenn wir die EU voranbringen wollen. Problem? Bereits vor über 20 Jahren in Lissabon hatte man versprochen, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Passiert ist nichts. Die Investitionen blieben zu tief und auch die Länder, die gut investiert haben wie Deutschland, haben nicht unbedingt in den richtigen Sektoren investiert. Die Innovationen konzentrierten sich jahrelang auf den Automobilsektor und wir wissen, die Entwicklung von einer Gestensteuerung im Auto ist zwar nett, ist aber nicht die Innovation, die wir brauchen, um in der Zukunft zu bestehen.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Der zweite Hebel, auch der kann nicht überraschen, sind die Energiekosten.
Während die Energiepreise von ihren Höchstständen erheblich gefallen sind, müssen EU-Unternehmen immer noch mit Strompreisen rechnen, die 2 bis 3-mal so hoch sind wie in den USA und die gezahlten Erdgaspreise sind 4 bis 5-mal höher. Die Dekarbonisierung könnte für Europa eine Chance sein, sowohl bei neuen sauberen Technologien und Kreislauflösungen die Führung zu übernehmen, als auch die Stromerzeugung auf sichere, kostengünstige, saubere Energiequellen umzustellen. Die Energiewende wird schrittweise erfolgen und fossile Brennstoffe werden für den Rest dieses Jahrzehnts weiterhin eine zentrale Rolle bei der Energiepreisgestaltung spielen. Energieintensive Industrien in der EU müssen mit höheren Investitionskosten rechnen als ihre Konkurrenten, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Gleichzeitig wird die chinesische Konkurrenz in den Schlüsselindustrien, die die Dekarbonisierung vorantreiben werden, wie etwa saubere Technologien und Elektrofahrzeuge, besonders scharf.
Die Schlussfolgerung der Draghi-Kommission: Wir brauchen eine starke Kombination aus massiver Industriepolitik, mit raschen Innovationen, mit einer Kontrolle über die Rohstoffe und der Fähigkeit zur kontinentalen, will heißen europäischen Produktion. Die Forderung ganz konkret:
Damit die EU Erfolg haben kann, muss sie daher eine kohärente Strategie für alle Aspekte der Dekarbonisierung entwickeln, von der Energie bis zur Industrie.
Das alles klingt nett. Ist aber wegen der ideologischen Verblendung der zuständigen Akteure meines Erachtens vollkommen unrealistisch. Dabei ist der Draghi-Kommission durchaus klar, was auf dem Spiel steht.
Laut Simulationen der EZB würde die heimische Produktion von Elektrofahrzeugen in der EU um 70% zurückgehen und der globale Marktanteil der EU-Hersteller würde um 30 Prozentpunkte sinken, wenn die chinesische Elektrofahrzeugindustrie einen ähnlichen Subventionsverlauf wie die Photovoltaikindustrie verfolgen würde. Allein die Automobilindustrie beschäftigt direkt und indirekt fast 14 Millionen Europäer.
Und deshalb ist es umso schlimmer, dass die EU nicht richtig gehandelt hat. Das schreibt die Kommission auch ungewöhnlich klar in ihrem Bericht.
Der Automobilsektor ist ein Paradebeispiel für mangelnde Planung in der EU, da hier eine Klimapolitik ohne Industriepolitik verfolgt wird. Das Prinzip der Technologieneutralität wurde im Automobilsektor nicht immer angewendet. Das ehrgeizige Ziel von null Abgasemissionen bis 2035 wird zu einem faktischen Ausstieg aus der Neuzulassung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und einer raschen Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen führen. Die EU hat diesen Ambitionen jedoch keine synchronisierten Anstrengungen zur Umstellung der Lieferkette folgen lassen. So hat die Kommission die Europäische Batterieallianz zum Aufbau einer Batteriewertschöpfungskette in Europa erst 2017 ins Leben gerufen, während Europa insgesamt beim Aufbau der Ladeinfrastruktur weit zurückliegt. China hingegen konzentriert sich seit 2012 auf die gesamte Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Infolgedessen hat es sich schneller und in größerem Maßstab entwickelt und ist nun in praktisch allen Bereichen der Elektrofahrzeugtechnologie eine Generation voraus, während es gleichzeitig zu niedrigeren Kosten produziert. Europäische Unternehmen verlieren bereits Marktanteile.
Jetzt wundere ich mich natürlich, warum wir ausgerechnet dieser Bürokratie und politischen Führung zutrauen wollen, es nun besser zu machen und die europäische Wirtschaft massiv zu modernisieren. Ich bin da skeptisch. Vor allem angesichts der Risiken, die Draghi und seine Mitautoren in ihrem Bericht beschreiben.
Am wichtigsten ist, dass der European Green Deal auf der Schaffung neuer grüner Arbeitsplätze beruhte, sodass seine politische Nachhaltigkeit gefährdet sein könnte, wenn die Dekarbonisierung stattdessen zu einer Deindustrialisierung in Europa führt, einschließlich der Industrien, die den grünen Übergang unterstützen können.
Da steht er also, der Begriff, der angeblich nicht benutzt werden darf. Der Begriff der Deindustrialisierung. Bei uns immer noch gerne in das Reich der Propaganda geschoben, müssen wir hier anerkennen, auf EU-Ebene wird offen vom Risiko der Deindustrialisierung gesprochen. Und damit kommen wir zum dritten Vorschlag der Draghi-Kommission.
Jahrzehnte der Globalisierung haben zu einem hohen Grad an strategischer Interdependenz zwischen den großen Volkswirtschaften geführt. Alle großen Volkswirtschaften versuchen aktiv, ihre Abhängigkeit zu verringern und ihren Spielraum für unabhängiges Handeln zu erhöhen. Die USA investieren in inländische Kapazitäten für die Produktion von Halbleitern und sauberer Technologie und streben gleichzeitig an, kritische Lieferketten über ihre Verbündeten umzuleiten. China strebt nach technologischer Autarkie und vertikaler Lieferkettenintegration vom Abbau der Rohstoffe bis zur Verarbeitung und von der Herstellung bis zum Versand. Obwohl es bisher kaum Anzeichen dafür gibt, dass diese Maßnahmen zu einer Deglobalisierung führen, nehmen handelspolitische Eingriffe zu. Angesichts seiner hohen Handelsoffenheit ist Europa besonders gefährdet, sollten sich diese Trends beschleunigen. Um echte strategische Unabhängigkeit zu erreichen und seinen globalen geopolitischen Einfluss zu erhöhen, braucht Europa einen Plan, um diese Abhängigkeiten zu bewältigen und die Investitionen in die Verteidigung zu stärken.
Auch das ist nur nicht wirklich überraschend, muss ich leider anmerken. Und wenn diese ganzen Aussagen die Adressaten in Brüssel überraschen, dann bin ich entsetzt. Doch was konkret soll die EU nun machen? Zunächst einmal empfiehlt die Kommission einen weiteren Ausbau des Binnenmarktes.
Der Binnenmarkt ist für alle Aspekte der Strategie von entscheidender Bedeutung, um jungen, innovativen Unternehmen und großen Industrieunternehmen, die auf den globalen Märkten konkurrieren, Größenvorteile zu verschaffen. Um einen tiefen und diversifizierten gemeinsamen Energiemarkt, einen integrierten multimodalen Verkehrsmarkt und eine starke Nachfrage nach Dekarbonisierungslösungen zu schaffen. Um präferentielle Handelsabkommen auszuhalten und widerstandsfähige Lieferketten aufzubauen. Um größere Mengen privater Finanzmittel zu mobilisieren und infolgedessen eine höhere Binnennachfrage und Investitionen freizusetzen. Die verbleibenden Handelskonflikte in der EU bedeuten, dass Europa rund 10% des potenziellen BIP ungenutzt lässt.
Wir kennen das Thema, vor allem im Bereich digitalen Startups. die über viel zu viele länderspezifische Regelungen klagen. Das hat unter anderem Johannes Reck von Get Your Guide in Folge 200 erklärt. Eine optimistische Folge, insofern für jeden, der jetzt deprimiert ist, eine gute Empfehlung als Anschlusspodcast an diesen. Und auch Draghi erkennt, dass es gerade bei uns Startups schwer haben.
The problem is not that we lack smart people and we don't lack certainly good ideas. But there are too many barriers to commercializing innovations.
Das Problem ist nicht, dass es uns an klugen Leuten mangelt und es mangelt uns auch nicht an guten Ideen, sondern es gibt zu viele Hindernisse, die der Kommerzialisierung und Skalierung von Innovationen in der Europäischen Union im Wege stehen. Seit 2018 haben fast 30% der Unicorns, also Unternehmen, die mit mehr als einer Milliarde bewertet werden, die in der Europäischen Union gegründet worden sind, die EU verlassen. Und die Mehrheit von ihnen ist in die USA gegangen. 30% unserer erfolgreichsten Innovatoren sind also abgewandert. Und das muss sich ändern.
Natürlich verbirgt sich hier auch der Punkt der sogenannten Kapitalmarktunion. Und hier haben wir es sofort wieder mit Haftungsfragen und der Verschiebung von Risiken zu tun. Letztlich geht es hier um den Versuch der Beteiligung anderer an den Kosten von eigenen Problemen. Ich erinnere an die italienischen Banken, aber auch an die französischen, die ein viel zu großes Rad, sprich Risiko, drehen und natürlich so in einer Kapitalmarktunion plötzlich auch dem deutschen Steuerzahler zur Last fallen könnten. Doch kommen wir zum nächsten Vorschlag.
Die nächsten Bausteine sind Industrie-, Wettbewerbs- und Handelspolitik, die eng miteinander interagieren und als Teil einer Gesamtstrategie aufeinander abgestimmt werden müssen. Es gibt immer mehr Belege dafür, dass Industriepolitik unter bestimmten Umständen wirksam sein kann. Der Schwerpunkt solcher Maßnahmen sollte auf Sektoren und nicht auf Unternehmen liegen. Die öffentliche Unterstützung sollte kontinuierlich evaluiert und durch eine strenge Überwachung untermauert werden. In vorrangigen Sektoren sollte die EU so weit wie möglich wettbewerbsneutral sein und die Regulierung sollte so gestaltet sein, dass sie den Markteintritt erleichtert. Da Innovationen im Technologiesektor beispielsweise schnell voranschreiten und große Budgets erfordern, sollte bei der Bewertung von Fusionen beurteilt werden, wie sich die geplante Konzentration auf das zukünftige Innovationspotenzial in kritischen Innovationsbereichen auswirken wird. Wichtige Projekte von gemeinsamem Interesse sollten auf alle Formen von Innovationen ausgeweitet werden, die Europa in strategisch wichtigen Sektoren effektiv an die Spitze bringen und von EU-Finanzierung profitieren könnten.
Die Idee ist also, dass eine staatliche Industriepolitik die als strategisch wichtig identifizierten Sektoren fördert. Dass das gehen kann, haben uns die Chinesen vorgemacht. Stichwort Elektromobilität. Aber selbst die Chinesen waren nicht in allen Bereichen erfolgreich, wie wir vor einigen Wochen im Podcast diskutiert haben. Ich persönlich bleibe hier ausgesprochen skeptisch. Ich glaube nicht, dass die EU in der Lage ist, das erfolgreich zu machen. Besser wäre es doch, die Rahmenbedingungen für alle zu verbessern. Und dass das ginge, sagte Mario Draghi auch.
One underline, we can develop this in the Q&A if you want, but one underline point of this is that a more stringent, more effective, stronger application of the subsidiarity principle ought to be in place.
Ein grundlegender Punkt ist, dass das Subsidiaritätsprinzip strenger, wirksamer und stärker angewendet werden sollte, nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben. Wir haben zwischen 2019 und heute etwa 13.000 Gesetze erlassen. Die Vereinigten Staaten haben im selben Zeitraum 3.500 Gesetze und etwa 2.000 Resolutionen erlassen. Das gibt einem zu denken. Können wir etwas weniger tun und können wir etwas fokussierter vorgehen?
Can we do a little less? And can we be a little more focused?
Da fragt man sich natürlich schon, weshalb Draghi ausgerechnet den Brüsseler Bürokraten, die eben 15.000 Gesetze produzieren statt 3.000, die Aufgabe übertragen will, die Wirtschaft zu reformieren. Denn was werden sie tun? Im Zweifel weitere Gesetze erlassen. Doch kommen wir zum nächsten Punkt seines Programms.
Um die Wirtschaft zu digitalisieren und zu dekarbonisieren sowie die Verteidigungsfähigkeit der EU zu erhöhen, muss die Gesamtinvestitionsquote jährlich um etwa 5 Prozentpunkte des EU-Bruttoinlandsproduktes auf ein Niveau steigen, das zuletzt in den 1960er und 70er Jahren erreicht wurde. Zum Vergleich: Die zusätzlichen Investitionen des Marshallplans von 1948 bis 1951 beliefen sich in den Empfängerländern jährlich auf etwa 1-2% des Bruttoinlandsproduktes. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der Privatsektor den Löwenanteil dieser Investitionen ohne Unterstützung des öffentlichen Sektors finanzieren kann.
Klartext: Die Staaten der EU sollen mehr Geld ausgeben, was nichts anderes bedeutet, als mehr Schulden machen. Dabei betont Mario Draghi aber, dass sich diese Schulden durchaus lohnen könnten.
Die Steigerung der Produktivität wird der Schlüssel sein, um die Beschränkungen des fiskalischen Spielraums der Regierungen zu lockern und diese Unterstützung zu ermöglichen. So könnte beispielsweise eine Steigerung der totalen Faktorproduktivität um 2% innerhalb von 10 Jahren bereits ausreichen, um bis zu einem Drittel der erforderlichen Staatsausgaben abzudecken.
Immer wenn ich sowas lese, muss ich mich an ein Gespräch mit einem Finanzverstand eines großen deutschen Unternehmens vor vielen, vielen Jahren erinnern. Er fragte mich mal: Herr Stelter, wo sind eigentlich all die Cashflows, die ich hätte haben müssen aufgrund der vielen Investitionen, die ich in den vergangenen Jahren getätigt habe? Wir kennen das. Auf dem Papier rentiert sich vieles, in der Praxis sieht es dann doch anders aus. Und was die Staatsschulden betrifft, kann man nur sagen: Wenn Staatsschulden so sehr die Produktivität treiben, warum haben wir das in den letzten Jahrzehnten nicht schon gemerkt? Ich bezweifle, dass neue Schulden das diesmal bewirken werden. Vor allem auch deshalb, weil die Ausgaben für die Dekarbonisierung nicht unbedingt die Produktivität steigern. Das haben wir hier auch schon oftmals diskutiert. Was mir ebenfalls noch Anlass zur Sorge gibt, ist die weitere Betonung des Sozialstaats, als wäre dieser nicht bereits sehr ausgebaut.
Wie oben dargelegt, haben die USA die EU aufgrund ihrer stärkeren Position bei bahnbrechenden Technologien überholt, weisen jedoch höhere Ungleichheitsraten auf. Ein europäischer Ansatz muss sicherstellen, dass Produktivitätswachstum und soziale Inklusion Hand in Hand gehen. Europa tritt in eine beispiellose Phase seiner Geschichte ein, in der rasche technologische Veränderungen und sektorale Übergänge mit einer schrumpfenden Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einhergehen. Der europäische Wohlfahrtsstaat wird daher von entscheidender Bedeutung sein, um während dieses Übergangs starke öffentliche Dienste, sozialen Schutz, Wohnraum, Transport und Kinderbetreuung bereitzustellen.
Das bedeutet, wir wollen mehr investieren, aber auf gar keinen Fall den Sozialstaat umbauen. Ergo: Höhere Steuern oder mehr Schulden oder beides. Und was passiert denn, wenn die EU nun, wie nach Lissabon, nicht handelt? Eine Reporterin fragte Mario Draghi, ob dies für Europa der Moment sei, in dem es heißt, entweder zu handeln oder zu sterben. Seine Antwort war diplomatisch.
No, I don't think so. There is nothing. It's do this or it's a slow agony. I mean, think about.
Nein, das glaube ich nicht. Das ist nichts Besonderes im Moment. Es ist eine langsame Agonie. Das reale verfügbare Einkommen ist in den letzten 15, 20 Jahren in den Vereinigten Staaten doppelt so stark gestiegen wie in Europa. Denken Sie daran, dass die Bevölkerung zurückgeht und bis 2040 jährlich 2 Millionen Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt verschwinden werden. Wir werden also eine Gesellschaft sein, die im Grunde schrumpft. Und das ist all das, was ich meine. Der Eindruck eines plötzlichen Todes wird durch die Tatsache verdeckt, dass wir immer weniger werden. Wir teilen uns also diese Skala, die immer kleiner wird, in eine immer kleinere Anzahl von Menschen. Wir nehmen also das Drama, das wir wahrnehmen, eigentlich nicht so richtig wahr. Aber nur wenn es um wichtige Dinge geht, wie die Umsetzung der Dekarbonisierung oder die Umsetzung der Verteidigung. Erst wenn wir an diesem Punkt sind, erkennen wir, wie wichtig ein Mangel an Wachstum ist.
We don't perceive so much the drama, we do actually. But only when it comes to important things like delivering on decarbonization, delivering on defense, we would continue paying these extravagant energy bills. Only when we come to that, we would realize how lack of growth is important.
Also, die EU wird nicht in einem großen Knall untergehen, sondern ihren anhaltenden, schleichenden Niedergang einfach fortsetzen. Deshalb müssten wir handeln. Und damit sind wir beim wahren Kern der Vorschläge, nämlich der Finanzierung des Ganzen über gemeinsame Schulden und über Transfers zwischen den Staaten. In der Studie wird es auch entsprechend angesprochen.
Um die Produktivität zu maximieren, wird eine gemeinsame Finanzierung von Investitionen in wichtige europäische öffentliche Güter wie bahnbrechende Innovationen erforderlich sein. Gleichzeitig werden in diesem Bericht andere öffentliche Güter identifiziert, wie Verteidigungsausgaben oder grenzüberschreitende Netze, die ohne gemeinsame Maßnahmen unterversorgt sein werden. Wenn die politischen und institutionellen Bedingungen erfüllt sind, würden auch diese Projekte eine gemeinsame Finanzierung erfordern.
Und Draghi sagte das noch klarer und unverblümter auf der Pressekonferenz.
Common funding will be needed for key projects, will be needed for grids, will be needed for breakthrough innovation.
Es wird eine gemeinsame Finanzierung benötigt für Schlüsselprojekte, für Stromnetze, für bahnbrechende Innovationen. Und mit der gemeinsamen Finanzierung kommt die große Frage.
And the big question is there need of safe common assets?
Braucht es sichere gemeinsame Vermögenswerte? Ja, die Antwort ist ja. Es besteht Bedarf an gemeinsamen Mitteln. Man muss gemeinsame Vermögenswerte sicherstellen. Ich meine, Sie alle wissen ja, was ich denke. Es ist entscheidend für das Erreichen dieses Ziels.
The very first thing to find is to develop a common assessment.
Gemeinsame Vermögenswerte, also safe common assets, sind nichts anderes als gemeinsame Schulden der EU, also Eurobonds. Diese nennt man Safe Assets, weil viele Investoren, zum Beispiel Pensionskassen, Lebensversicherungen und ähnliches, diese Anleihen dann kaufen würden, weil man sie als sicher, als ausfallsicher betrachten könnte. Wir wissen, die bisherigen Eurobonds haben übrigens einen höheren Zins als das, was der deutsche Staat auf seine Schulden bezahlen muss. So viel zum Thema Safe Asset. Ich hätte vor der Veröffentlichung dieses Reports jede Wette angenommen, dass gemeinsame Schulden und Eurobonds einen wesentlichen Kern des Reports bilden wird. Warum? Zum einen, weil Mario Draghi beauftragt war und zum anderen, weil Staaten wie Spanien, Portugal, vor allem aber Italien und Frankreich schon seit langem auf gemeinsame Schulden drängen, um ihre eigenen Schuldenprobleme zumindest temporär und vordergründig zu lösen. Mario Draghi hat also geliefert, was die Auftraggeber erwartet haben. Die Beschreibung des nicht mehr zu leugnenden relativen Abstiegs der EU und eine Lösung, die mehr EU, mehr Staat, mehr Staatsausgaben und mehr gemeinsame Schulden beinhaltet. Hätten diese Instrumente in der Vergangenheit funktioniert, hätte die EU ihr Lissabon-Ziel schon lange erreicht. Im Kern basiert das Konzept von Mario Draghi auf der Solidität Deutschlands. Unsere noch verbliebene Kreditwürdigkeit soll gemeinsame Schulden der EU garantieren und unsere Transfers, wie im sogenannten Wiederaufbaufonds, den bereits hochverschuldeten Staaten helfen. Verweigern wir uns dieser Rolle, so droht laut Draghi das Ende der EU. Das Problem dabei? Es geht gar nicht mehr um unsere Bereitschaft, das zu tun, sondern um unsere Fähigkeit. Wir können diese Rolle wahrscheinlich gar nicht mehr übernehmen, einfach deshalb, weil aufgrund der deutschen Wirtschaftspolitik der letzten 2 Jahrzehnte unsere Leistungsfähigkeit akut gefährdet ist. Unser Wohlstand und damit auch die Fähigkeit, der EU zu helfen. Denn es steht dramatisch schlecht um die deutsche Wirtschaft. Und das sagt jetzt endlich auch der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI. Die Studie erschien faktisch zeitgleich zur Studie von Mario Draghi und wurde von meinen Ex-Kollegen von BCG gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln erstellt. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
Die deutsche Industrie spielt eine herausragende Rolle für die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und leistet mit rund 20% der Bruttowertschöpfung einen erheblich größeren Beitrag für den Wohlstand des Landes als in den meisten anderen entwickelten Volkswirtschaften. Allerdings lässt die Wachstumsdynamik der Industrie aktuell spürbar nach. Die seit der Energiekrise gestiegenen Energiekosten haben traditionelle Kostennachteile deutscher Unternehmen bei Lohnkosten, Steuern und Abgaben in einem Maße verschärft, dass bisherige Stärken wie hohe Produktivität, Innovationskraft und Stabilität nicht mehr kompensieren können. Zudem setzen neue strukturelle Herausforderungen wie ein zunehmender Fachkräftemangel und die Destabilisierung globaler Lieferketten Unternehmen immer stärker unter Druck. Gleichzeitig löst die Klimawende weiterhin keine ausreichenden Investitionen in grüne Energieträger und Infrastrukturen aus, trotz ambitionierter Zielsetzungen und deutlicher regulatorischer Fortschritte. Im Gegensatz zu vielen Krisen der letzten Jahrzehnte ist ein Großteil der aktuellen Herausforderungen struktureller Natur. Ohne entschiedenes Gegensteuern ist keine grundlegende Verbesserung der Rahmenbedingungen für den deutschen Industriestandort absehbar. Deutschland droht ein längeres Szenario mit industriellen Standortverlagerungen und Deindustrialisierung.
Ich will die Studie an dieser Stelle gar nicht groß durchgehen, vielleicht ganz kurz die Standortbestimmung des BDI in Überschriften.
Die Industrie ist mit einem Fünftel der deutschen Wertschöpfung eine zentrale Säule des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die Wachstumsdynamik der Industrie hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Der deutsche Industriestandort verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Die Energiekrise hat den Kostennachteil des Industriestandorts Deutschlands massiv verschärft. Steuern und Arbeitskosten bleiben im internationalen Vergleich hoch. Bürokratische Auflagen und lange Genehmigungsverfahren belasten Unternehmen und verzögern Investitionen. Deutschlands Infrastrukturen sind kein Aushängeschild für den Standort mehr. Der demografische Wandel führt noch in dieser Dekade zu einer signifikanten Fach- und Arbeitskräftelücke. Deutschland kann weiter auf starker Forschung und Innovation aufbauen, doch andere Länder holen auf. Risiken aus geopolitischen Abhängigkeiten nehmen zu. Die Klimatransformation löst trotz erheblicher Fortschritte noch nicht ausreichende Investitionen aus. Im Gegensatz zu vorherigen Krisen ist die aktuelle strukturell und braucht strukturelle Antworten.
Auch das alles ist nicht neu und nicht überraschend. Was neu ist, ist, dass der BDI das so sagt. Bisher war nämlich der BDI für meinen Geschmack viel zu zurückhaltend, um es noch vorsichtig zu formulieren. Meist hat der BDI nämlich auf den Zeitgeist gesetzt. So auch in den Studien zu den Klimafaden für Deutschland, an denen ebenfalls meine Ex-Kollegen vom BCG mitgewirkt haben. In diesen Studien werden relativ nonchalant Billioneninvestitionen für den Klimaschutz aufgerufen und das Thema der damit erwartbar verbundenen Deindustrialisierung nicht mal thematisiert. Das heißt, man hätte es eigentlich sehen können, man hätte es wissen können, denn es war keine Rocket Science zu wissen, dass die gesamtwirtschaftlichen Schäden erheblich sein werden. Und deshalb ist die Frage, kommt der BDI jetzt mit seiner Studie nicht nur spät, sondern vielleicht auch zu spät? Wieso ich zu dieser, selbst für meine Verhältnisse, negativen Einschätzung komme? Es war ein Erlebnis am vergangenen Wochenende. Ich war mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern unterwegs, privater Anlass, aber man spricht ja miteinander. Generell war die Stimmung getrübt. Eine Unternehmerin berichtete mir von einem Geschäft, welches breit diversifiziert in viele Bereiche liefert. Die Kunden sind Maschinenbau, Bauindustrie, Automobilwirtschaft. Normalerweise würde man sagen, ein breit diversifiziertes Portfolio, da kann schon nichts schiefgehen. Doch weit gefehlt. Meine Gesprächspartnerin berichtete mir von einem beispiellosen Absturz des inländischen Geschäfts. Dieses Geschäft sei quasi ab April wirklich in den Sturzflug gegangen, während es im Ausland weiterhin gut laufe. Und zwar in jedem Sektor, in allen Bereichen. Sie selbst war zwar zuversichtlich, diese Krise bestehen zu können. Zugleich meinte sie aber, dass sie von vielen Unternehmen wisse, die in der Krise wären und dass Insolvenzberater mittlerweile ausgebucht wären. Es wäre schwer, noch einen zu bekommen. Sie meinte dann wörtlich, die Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Und wir sitzen auf einer Rutsche, auf der es immer schneller abwärts geht und wir können nicht mehr bremsen. Das fand ich natürlich ganz schön heftig. Und vor allem sollte man nicht von Einzelfällen auf die Gesamtwirtschaft schließen. Vielleicht ist es ja ein Sonderfall. Und deshalb dachte ich mir, ich erkundige mich mal bei jemandem, der tagtäglich mit Unternehmen zu tun hat, die entweder in der Insolvenz bereits sind oder aber Angst haben, demnächst in die Insolvenz zu rutschen. Einem Sanierungsberater. Bevor ich jetzt zu meinem Gespräch mit Mike Zöller, dem Sanierungsberater, komme, noch kurz dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven. Doch nun zu meinem Gespräch mit Mike Zöller.
Mike Zöller ist Senior Managing Director bei der auf Unternehmensfinanzierung und Umstrukturierung spezialisierten Unternehmensberatung FTI Consulting und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Berater in Refinanzierungs- und Restrukturierungsprojekten. In den vergangenen Jahren war er interimistisch als Chief Restructuring Officer sowohl für Immobilien als auch für Einzelhandelsunternehmen tätig, wobei er Vermittlichkeiten in Höhe von mehr als 900 Millionen Dollar erfolgreich refinanzierte und den operativen Turnaround leitete.
Sehr geehrter Herr Zöller, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Guten Tag, Herr Dr. Stelter. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute dabei zu sein.
Herr Zöller, ich weiß, dass Sie ziemlich busy sind. Insofern bin ich extrem dankbar, dass Sie Zeit für mich nehmen und für meine Hörer. Vielleicht können Sie mal kurz am Anfang sagen, was Sie eigentlich machen beruflich, damit wir ein bisschen einordnen können, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ich bin Senior Partner bei einer Beratungsgesellschaft, die sich mit Unternehmen in komplexen Veränderungsprozessen und herausfordernden Situationen beschäftigt, beziehungsweise die wir dort beraten, insbesondere im Bereich der finanzwirtschaftlichen und der operativen Restrukturierung.
Das heißt also, Firmen rufen bei Ihnen an, wenn die Hütte brennt, übersetzt?
In den allermeisten Fällen ja. Es gibt aber auch einige Unternehmen, die melden sich schon, wenn die Hütte noch nicht brennt, wenn es vielleicht irgendwo ein bisschen qualmt, wo man aber schon absehen kann, dass es vielleicht in den kommenden Jahren zu Problemen kommen kann. Und die sind dann ein bisschen früher dran als andere, die anrufen, wenn es schon 5 nach 12 ist.
Und ist das dann, sind es Unternehmen, die anrufen oder sind es schon die Gläubiger, die sagen, jetzt müssen Sie helfen, Herr Zöller?
Die Anrufe kommen aus den unterschiedlichsten Kanälen, wenn man so möchte. Es sind Unternehmen, die sich bei uns melden, sprich also Vorstände, Geschäftsführer. Es sind oftmals auch Aufsichtsräte, Beiräte, die wir aus vorangegangenen Projekten kennen, wo wir empfohlen worden sind. Es sind Anwaltskanzleien, die sich bei uns melden. Es sind Banken, in der Regel an die Workout-Abteilungen. Es sind Finanzinvestoren. Das ist also ein kunterbuntes Mischmasch an verschiedenen Kanälen, über die die Aufträge zu uns kommen.
Jetzt machen Sie es schon über 20 Jahre. Kann man denn sagen, dass Sie so eigentlich immer ganz gut wissen, wie es der deutschen Wirtschaft geht, je nachdem, ob das Telefon viel klingelt oder eben nicht?
Ich glaube, das ist eine valide Betrachtungsweise. Wir sind wie eine Art Frühwarnindikator in verschiedenen Industrien zumindest. Wir bekommen sehr früh mit, wenn es aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten dort Veränderungsprozesse gibt. Das können externe Faktoren sein. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Managementfehler, die dazu führen, dass es hier entsprechenden Bedarf nach Beratung gibt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wir ein ganz guter Frühwarnindikator sind.
Dann würde ich dich jetzt fragen, weil ich habe letztes Wochenende hatte ich zu tun mit, war ich im Kreis mit verschiedenen Unternehmern und hat eine Unternehmerin mir erzählt, die eigentlich ein Unternehmen hat, was breit diversifiziert ist, also Maschinenanlagenbau, Bauwirtschaft bis hin zur Automobil. Die hat gesagt, ja, also im April kam es zu einem richtigen starken Einbruch im Geschäft in Deutschland, nicht außerhalb Deutschlands nicht, aber in Deutschland. Und das würde sie auch bei vielen ihrer Mitbewerbern sehen oder Kunden sehen. Und da habe ich mir gedacht, so, das spricht für mich eigentlich nach einem ziemlich starken Einbruch und vielleicht ein stärkerer Einbruch als den wir sonst immer diskutieren. Ich meine, der BDI warnt jetzt von Deindustrialisierung und so weiter. Für mich war es ein bisschen so, da ist ein ziemlich starker Einbruch. Und es gipfelte in dem Gespräch dann noch in der Aussage, dass sie damals gesagt hat, nach dem Motto, naja, was sie so hört, Insolvenzberater würden knapp. Dann habe ich mir gedacht, das frage ich Sie mal, wenn Sie so ein Frühindikator sind, wie steht es denn nach Ihrer Wahrnehmung zurzeit in der deutschen Wirtschaft?
Man muss, glaube ich, dort nach den einzelnen Branchen etwas differenzieren. Also die Entwicklungen in den einzelnen Branchen laufen schon unterschiedlich. Eine Branche, die uns schon seit mindestens 3 Jahren sehr beschäftigt, ist die Immobilienbranche. Dort haben wir in den letzten, ja doch knapp 3 Jahren sehr, sehr viele Projekte gemacht, angefangen von Projektentwicklern über börsennotierte Unternehmen, die größere Portfolien halten, sei es im Wohnbereich, sei es im Gewerbeimmobilienbereich. Und dort waren es insbesondere natürlich Faktoren wie sehr schnelle Zinserhöhungen, die dort die Unternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht haben. Die ganzen Themen, die man jetzt in den letzten Jahren auch in der Presse diskutiert hat, insbesondere das Thema Anstieg der Baukosten, grundsätzliche Eintrübung der Nachfrage. Das als konkretes Beispiel mal zum Thema der Immobilienbranche. Wenn man sich dann andere Branchen anschaut, wie zum Beispiel die Automobilbranche, in der wir auch sehr viel machen, oder aber der ganze Bereich Retail oder Consumer Goods, das sind dann entsprechend auch wieder Branchen, die jeweils für sich genommen ihre eigenen Herausforderungen haben und ihre eigenen Problemstellungen. Weitere Branche, die uns gerade entsprechend noch beschäftigt, ist die Chemiebranche. Auch dort haben wir wieder ganz andere Einflussfaktoren, Stichwort Energiekosten, entsprechende Investitionsentscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen für die nächsten, ja, ich sage jetzt mal 15, 20 Jahre teilweise bei den großen Anlagen. Insofern kann man es nicht komplett verallgemeinern, sondern müsste sich im Zweifelsfall dann auch immer die einzelnen Branchen anschauen. Kurzes Stichwort zu dem Thema. Sie haben gerade eben von Insolvenzberatern gesprochen. Wir arbeiten ja auch sehr, sehr viele Unternehmen in der Regel, die sich nicht in der Insolvenz befinden, sondern wir wollen ja gerade vermeiden, dass die Unternehmen in die Insolvenz abrutschen.
Ich habe ein paar Fragen dazu. Zum einen, wenn Sie jetzt die aktuellen Anfragen betrachten, ist das so wie früher? Also sind das so konjunkturelle Themen oder Missmanagement-Themen? Oder haben Sie es jetzt mehr mit Themen zu tun, die ich eben unter strukturelle Themen verbuchen würde? Also Sie haben gerade Energiekosten angesprochen. Energiekosten scheint ja ein dauerhaftes Thema zu sein. Und was mich dann verbinden würde mit der Frage, wenn es so wäre, ich will es nicht im Mund legen, also Sie können auch wieder sagen, es ist nicht so, führt das dann auch zu anderen Antworten als früher?
Ja, es führt zu anderen Antworten. Ich muss an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Es gibt immer wieder exogene Faktoren, welche die Unternehmen nur bedingt oder auch gar nicht beeinflussen können. Das sind zum Beispiel teilweise die Verwerfungen an den Strompreismärkten in den letzten 24 Monaten. Es sind Regulierungen, die von außen auf die Unternehmen einwirken, Eingriffe durch den Gesetzgeber etc. etc. Also es gibt natürlich auch Situationen, welche durch Missmanagement verursacht worden sind. Das kann zum Beispiel daran begründet liegen, dass zu lange mit der Umsetzung von zum Beispiel unbequemen Entscheidungen gewartet wurde, Maßnahmen nicht rechtzeitig angestoßen worden sind etc. Und ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, in diesem ganzen Kontext wichtig ist, der auch menschlich nachvollziehbar ist, ist, dass viele Manager an historischen Erfahrungswerten festhalten. Das heißt, bei der Entscheidungsfindung bzw. der Ableitung oder Entwicklung von Handlungsoptionen wird sehr oft auf vergangene Erfahrungen zurückgegriffen, Erfahrungsmuster. Was haben uns die letzten beiden Jahre gelehrt? Dass zum Beispiel diese althergebrachten Muster, die in der Vergangenheit oftmals gut funktioniert haben, heute nicht mehr oder nur bedingt greifen. Mhm. Marktzyklen aus unserer Empfindung nach verhalten sich anders als früher. Also ein klassischer Rebound nach einer Marktschwäche kommt so heute oft nicht mehr. Wir sehen es zum Beispiel in den Bereichen Retail oder Automotive. Die Manager, mit denen wir zu tun haben in den Unternehmen, sind in der Regel ja auch schon sehr lange dabei, kennen ihre Branche sehr, sehr gut und haben auch schon die eine oder andere Krise in den letzten 15, 20 Jahren mit begleitet und sie auch erfolgreich gemanagt. Und was wir dieses Mal sehen, ist, dass die Krisen viel durchgreifender und tiefgreifender sind als in der Vergangenheit und dass man dann deswegen entsprechend auch andere Maßnahmen umsetzen muss, entsprechend tiefer restrukturieren muss, das Geschäftsmodell einfach massiver anpassen muss als vielleicht in vorherigen Krisen.
Das würdest du mir mal erklären. Ich höre das, ich würde wahrscheinlich auch sagen, so die Schlagzeilen, die wir gerade hören, so mit VW und so weiter, passen ja auch dazu. Ich meine, VW hat noch nie über Werksschließungen nachgedacht, jetzt tun sie das. Also ist es eher ein strukturelles Thema, was wir jetzt haben? Und was sind dann die strukturellen Probleme, die Sie da sehen? Also was sind die Faktoren? Weil früher haben Sie gesagt, okay, es gab halt normale Krisen, konnte man bewältigen, jetzt gibt es eben nicht mehr. Was macht es anders?
In einigen Branchen würde ich sagen, dass die Absatzmärkte nicht mehr auf dieses Niveau zurückkommen, was man früher gesehen hat. Bleiben wir mal beim Beispiel Einzelhandel. Wir haben grundsätzlich immer in den letzten Jahren auch schon eine gewisse Entwicklung gesehen, dass die Mitte zunehmend unter Druck gerät, was also das Preisniveau anbetrifft, die Unternehmen, die sich dort positioniert haben und dass der Discount und Luxus entsprechend besser funktioniert haben als die Mitte. Die klassische Sanduhr-Systematik. Heute sehen wir zum Beispiel, dass auch der Luxus nicht mehr so gut funktioniert wie in der Vergangenheit. Das kann man entsprechend auch an den entsprechenden Kommunikationen, an den Quartalszahlen der größeren Unternehmen auch ablesen. Und wir sehen auch hier, dass der Gesamtmarkt, das Gesamtvolumen wohl nicht mehr so auf dieses Niveau zurückkommt, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das Gleiche gilt auch für den Bereich Automotive. Hier sehen wir auch die absolute Anzahl in Stücken, in Fahrzeugen, dass die im Zweifelsfalle nicht mehr auf dieses Niveau zurückkommt, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Plus, dass wir jetzt natürlich ganz neue Player haben, insbesondere aus dem asiatischen Bereich, aus dem chinesischen Bereich, die dort mit den neuen Antriebsformen, entsprechend E-Fahrzeuge etc. eine ganz andere Marktposition sich gerade aufbauen, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, also doch strukturelle Themen dann. Und Sie hatten das Thema Energiekosten angesprochen, aber es war jetzt nicht im Kern Ihrer Aussage. Also ist das so, es wird ja viel diskutiert jetzt unter dem Motto, wir haben die Deindustrialisierung steht im Raum wegen Energiekosten. Jetzt sagen Sie ja eigentlich, naja, also wissen Sie, dieses Thema Sandu-Effekt, das gibt es schon länger. Das gibt es ja schon länger, die Tendenz, oder auch der Trend von Brick and Mortar zu Online, das ist ja auch ein längerer laufender Trend. Also gibt es so ein paar Faktoren, die spezifisch deutsch sind? Also Energiekosten als Beispiel. Oder sagen Sie, nee, das sind eigentlich ganz normale Faktoren, die wir auch außerhalb Deutschlands sehen. Ich weiß, Sie arbeiten in Deutschland, aber Sie sprechen bestimmt auch mit Ihren Kollegen in anderen Ländern.
Richtig, wir sehen die Entwicklung ja auch in anderen europäischen Ländern, beziehungsweise auch zum Beispiel in den USA. Um auf das Thema der Energiekosten vielleicht nochmal zurückzukommen. Wir sehen jetzt ja auch in den letzten 6-12 Monaten, dass die Energiekosten auch wieder deutlich zurückgekommen sind. Nicht ganz, aber doch wieder sehr nah an dem Niveau liegen, bevor wir dort 2022 bedingt durch den Russland-Ukraine-Krieg dort diesen steilen Anstieg hatten. Wenn man das allerdings mal mit anderen Märkten vergleicht, zum Beispiel in den USA oder insbesondere im asiatischen Bereich, dort sind die Energiekosten deutlich, deutlich unter dem Niveau in Deutschland. Wenn Sie jetzt dort zum Beispiel klassisch auf einen Preis pro Kilowattstunde gehen im Strombereich. Und das sind natürlich dann insbesondere bei großindustriellen Anlagen im Chemiebereich zum Beispiel ganz erhebliche Standortnachteile, die wir hier haben. Und wie Sie und ich wissen, ist, wenn so eine Anlage erstmal abgewandert ist, die Investitionsentscheidung für ein anderes Land getroffen worden ist, diese Anlage kommt im Zweifelsfall nie wieder zurück, weil das sind Planungshorizonte, über die wir sprechen, von 20, 25, teilweise 30 Jahren. Und hier haben wir einfach einen Standortnachteil, weil die Energiekosten in Deutschland pro Kilowattstunde doch nochmal deutlich höher liegen als in anderen vergleichbaren Ländern.
Und das heißt auch, dass im Prinzip Sie mehr Anfragen haben von Unternehmen, die dieses Problem sehen. Und dann, dass Sie dann eigentlich im Unterschied zu früher keine normale Kostensenkungsprogramme durchführen hier, sondern dass Sie eigentlich eher Standortverlagerungen durchführen.
Das ist vollkommen richtig. Die Diskussionen, die wir heute mit unseren Mandanten führen, sind in der Regel oder bedingend tiefgreifendere Restrukturierungsmaßnahmen als noch in der Vergangenheit. Und das hat halt insbesondere auch Absatzmengen oder ist Absatzmengen getrieben. Wir haben eben über das Thema Automotive gesprochen. Die Schlagzeilen über VW in den letzten 14 Tagen gehen ja auch ganz klar in die Richtung, dass das Management dort der Meinung ist, wir haben hier einfach ein Werksportfolio mit einem gewissen Produktionsvolumen oder einer Produktionskapazität, die wir nie wieder so komplett auslasten können. Und ich zitiere jetzt dort entsprechend einfach nur den CFO, der einfach sagt, wir haben in Deutschland einfach von einer reinen Volumenbrille her mindestens 2 Werke zu viel. Wir werden die auch in Zukunft nicht mehr füllen können.
Klar, weil der Markt soll ja auch schrumpfen, ist ja auch ein politisches Ziel leider. Wenn ich Ihnen so zuhöre, für mich war es so ein bisschen so, ich war, wie gesagt, letzten Samstag, letzte Woche, weil ich das gehört habe, war ich doch ein bisschen, selbst ich war ersetzt, das wird wahrscheinlich meine Hörer überraschen, aber ich selbst dachte, okay, wir haben strukturelle Probleme, wir haben schleichende Industrialisierung, aber ich war erstaunt über die Massivität des Einbruchs, der dort geschildert wurde. Jetzt höre ich Ihnen zu und sagen, naja, ich bin 20 Jahre dabei, aber wir haben erstens sehr gute Nachfrage jetzt, das ist immer ein Krisenindikator, und zweitens, wir haben mehr die Antwort Standortverlagerung als früher, weil es eben nicht mehr funktioniert. Und gleichzeitig hören wir jetzt vom BDI neuerdings auch schon das Wort Deindustrialisierung. Sind wir da 5 vor 12 oder 5 nach 12 in Deutschland? Kann man überhaupt noch was tun? Ich meine, es gibt ja die ganzen Aufforderungen, wir sollen mehr investieren und wir sollen, oder ich gebe jetzt wieder die Forderung Industriestrompreis. Also ist es überhaupt noch möglich und was müsste getan werden, dass man überhaupt noch dieses Thema stoppen kann oder ist das alles schon im Fluss?
Ich befürchte, dass viele Dinge schon sehr stark im Fluss sind und dass man im Zweifelsfalle jetzt schon sehr, sehr spät dran ist, was gewisse, ich sag's mal, Entscheidungen oder das Einziehen von Leitplanken einbetrifft, um diese Abwanderungstendenzen, die wir in vielen Branchen sehen, jetzt noch zu stoppen. Diese Entwicklung, die jetzt gerade so ein bisschen kulminiert in den entsprechenden Presseberichterstattungen, die wir jetzt gerade einfach in den letzten Wochen gesehen haben, ist ja keine, die jetzt erst vor 2 Monaten begonnen hat, sondern das sind ja Diskussionen in den Unternehmen, die jetzt schon mindestens in der Regel 12 Monate geführt werden, bis man dann schlussendlich dann auch zu einer Entscheidung kommt. Man wägt ja die unterschiedlichsten Szenarien ab, man geht die einzelnen Optionen durch, Welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich entsprechend dort meine Produktion immer noch anpassen kann? Wo habe ich Optimierungspotenziale? Und wenn man dann schlussendlich dann zur Entscheidung kommt, ich möchte jetzt oder ich muss jetzt wirklich diesen Standort verlagern, diese Entscheidungen sind ja monatelange Entscheidungsprozesse vorweggegangen. Und das bedeutet, dass wir diese Entwicklung, die wir jetzt gerade in der Presse sehen, ich meine, viele Dinge passieren ja auch und wir sehen sie gar nicht in der Presse, sondern viele mittelständische Unternehmen treffen einfach diese Entscheidung und weil sie einfach nicht so groß sind, bekommen wir das in der Presse so gar nicht mit. Wir sehen es natürlich dann bei unseren Mandanten. Aber um auf Ihre Frage mal konkret zu antworten, ich befürchte, dass wir jetzt in eine Situation reingeraten, wo viele Entscheidungen einfach getroffen werden und die Unternehmen stimmen mit den Füßen ab, beziehungsweise verlagern dann entsprechend ihre Produktionen, weil sie einfach sagen, nein, der Standort Deutschland ist für uns in der aktuellen Konstellation so nicht mehr attraktiv oder wettbewerbsfähig genug.
Jetzt sind Sie ja Sanierungsberater. Nehmen wir mal an, am Montag, nach dem Podcast, dingelt bei mir das Telefon oder direkt bei Ihnen und das Wirtschaftsministerium ist dran und sagt, okay, wir haben es jetzt erkannt, die Hütte brennt, kommt vorbei, gibt uns Ratschläge, wie wir Deutschland sanieren. Was müsste, wenn wir Sie Rahmenbedingungen angesprochen haben, was würden Sie, wir gehen dann gemeinsam hin, also ich schenke den Kaffee ein und Sie beraten, was würden Sie denn dann sagen, was die Regierung drin tun muss, um doch noch dieses, vielleicht auch noch ein paar, die jetzt gerade im Entscheidungsprozess sind, gerade kurz vorher noch zu stoppen, diese Entscheidung so zu treffen?
Es ist, glaube ich, eine Mischung zwischen ganz harten Faktoren, die sich direkt in der G&V beziehungsweise im Cashflow des Unternehmens widerspiegeln, und Rahmenbedingungen setzen. Also was wir jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal 2 Jahren insbesondere gesehen haben, ist ja, dass dort auch eine ganze Reihe von widersprüchlichen Maßnahmen die ganze Zeit getroffen oder kommuniziert wird durch die Politik und dann nachher umgesetzt wird durch Gesetze, durch Verordnungen etc. etc. Ich glaube, was es braucht, ist einmal ein gewisses Innehalten, diese Kakophonie mal zu beenden in der öffentlichen Diskussion und ganz klar zu sagen, wo ist eigentlich, wenn ich jetzt aus der Blick eines Sanierungsgutachters kommen wir mit einem Leitbild für Deutschland. Wofür möchte Deutschland eigentlich in den nächsten Jahren stehen? Was sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Worauf wollen wir uns konzentrieren? Und was braucht es, damit wir dort entsprechend erfolgreich sind? Und dann gibt es gewisse Sanierungsgutachten, würden wir sagen, gewisse Restrukturierungsmaßnahmen, die es umzusetzen gilt. Das kann zum Beispiel sein, dass gewisse Entscheidungswege dort deutlich entschlackt werden, dass die ganzen Bürokratien abgebaut werden. Genehmigungen schneller erteilt werden für Investitionsvorhaben, dass es einfach ein gewisses Korsett gibt, wo die Unternehmen genau wissen, in dem sie sich bewegen und natürlich auch gewisse klare Aussagen in Bezug auf die Förderung von oder auch Nichtförderung. Es muss nun mal eine klare Aussage her von gewissen Technologien. Mhm. Sie haben zum Beispiel ja im Bereich von E-Fahrzeugen das Henne-Ei-Problem. Die OEMs sagen, ja, es gibt relativ wenig Nachfrage bei den Kunden, weil einfach dieses ganze Antriebsmodell in den letzten 6-12 Monaten auch zerredet wurde. Es gibt viel zu wenig Ladepunkte, deswegen stockt die Nachfrage entsprechend nach den Fahrzeugen. Die anderen sagen, naja, es liegt einfach daran, es gibt einfach nicht genügend preisgünstige Fahrzeuge und es gibt eigentlich auch kein ausreichendes Ladenetz und deswegen gibt es entsprechend keine Fahrzeuge. Dieses Henne-Ei-Problem muss auch entsprechend mal irgendwann gelöst werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, was die richtige Antwort darauf ist, aber es muss einfach mal klare Rahmenbedingungen gesetzt werden, damit die Unternehmen auch eine Investitionssicherheit haben.
Ich meine, wenn ich Ihnen so zuhöre, ja gut, ich verstehe das, klar. Die Sache ist natürlich die Politik würde behaupten, wir machen das ja und jetzt fördern wir die Elektroautos mehr und so weiter. Die Frage ist schon für mich so, ob es nicht eher die strukturellen Rahmenbedingungen sind. Also ob man nicht wirklich sagt, wir müssen Energiekosten dringend runterbekommen, wir müssen dringend Übrigens, also eine Frage nochmal zusammen, ist denn Steuern und Abgaben, wird immer so viel diskutiert, ist das auch ein Thema, was die Firmen wirklich belastet oder ist es eigentlich eher nur ein Randaspekt?
Aus meiner persönlichen Wahrnehmung sind das Randaspekte. Ich meine, ich muss ja, um Steuern zu zahlen, ja erstmal entsprechend auch Gewinne erwirtschaften. Jetzt habe ich es natürlich erstmal mit Unternehmen zu tun, die darum kämpfen, aus den Verlustsituationen oder oftmals aus Verlustsituationen wieder in die Gewinnsituation zu kommen. Und dann kommt irgendwann noch das steuerliche Thema. Insofern dieser Aspekt, ja, auch immer wieder in Diskussionen mal ein Punkt, aber jetzt zumindest meiner Wahrnehmung nach nicht wirklich der Aspekt, der dann wirklich eine Investitionsentscheidung oder einen Abwanderungsgedanken dann in die eine oder die andere Richtung dann komplett auslöst.
Aber zu sagen, okay, wir machen die Energiekosten runter, wir machen wirklich mal Entbürokratisierung, das wären schon Hebel, wo Sie sagen würden, das könnte nochmal helfen, Unternehmen davon abzuhalten, abzuwandern.
Definitiv. Es gibt ja auch einfach eine gewisse Unsicherheit. Ich möchte jetzt gar nicht diese große Diskussion über das Thema Wasserstoff jetzt hier an der Stelle führen. Aber es gibt natürlich dort schon auch links und rechts immer wieder Diskussionen, sei es wie der grüne Wasserstoff entsprechend dann in der entsprechenden Menge auch überhaupt produziert werden kann, zu welchen Kosten er produziert werden kann, wie die Verteilung dann aussieht, die ganze Netzdiskussion. Da gibt es natürlich schon noch eine ganze Reihe von offenen Enden, die entsprechend jetzt mal final ausdiskutiert werden müssen und wo dann entsprechend auch verlässliche Entscheidungen getroffen werden müssen, damit die Unternehmen sich darauf einstellen können.
Und nachdem das jetzt erstmal nicht passiert, sind Sie optimistisch zumindest für Ihre eigene Branche, nehme ich mal an.
Um es mal in anderen Worten zu sagen, wir können uns zurzeit über mangelnde Nachfrage nicht beschweren.
Das ist eigentlich ein trauriges Schlusswort, aber ich würde es eigentlich fast gerne als Schlusswort verwenden und würde eigentlich das mit einem Appell verbinden, nochmal nach Berlin, bitte handelt endlich, weil ich glaube, die ganzen Studien, die jetzt kommen, die haben eigentlich einen festen Blick in den Rückspiegel, also auch gerade die BDI diese Woche, ein bisschen spät, der BDI hätte vor ein paar Jahren warnen müssen, ist meine Auffassung. Also vor dem Hintergrund wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg, aber würde mir gleichzeitig auch wünschen, dass perspektivisch bei Ihnen die Auftragsbücher sich wieder leeren. Das werden Sie mir verzeihen.
Als Bürger und Steuerzahler dieses Landes habe ich natürlich auch ein Interesse daran.
Herr Zöller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und den kurzen Einblick in Ihre Welt mit den Unternehmen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Stelter.
Mike Zöller hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich meine besorgte Sicht auf die deutsche Wirtschaft ändere. Er hat klargemacht, dass viele Unternehmen bereits Verlagerungsentscheidungen getroffen haben und hat auch verdeutlicht, dass wir es mit einem massiven strukturellen und eben nicht konjunkturellen Problem zu tun haben. So gesehen hat er die anekdotische Evidenz meiner Gesprächspartnerin vom letzten Wochenende bestätigt. Das heißt aber auch Folgendes. Wir brauchen eine Antwort auf die Vorschläge von Mario Draghi. Diese Antwort kann nicht sein, lasst uns einfach gemeinsame Schulden machen. Damit würden wir nur unsere Kreditwürdigkeit den anderen Staaten zur Verfügung stellen und würden nicht unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen als Voraussetzung zur Sicherung der EU erst einmal den Standort Deutschland wieder flott bekommen. Das heißt, wir sollten nicht Schulden machen zugunsten Dritter, sondern wir sollten Schulden machen für uns selbst. Wir brauchen Sonderschulden für Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, in Digitalisierung. Und wir brauchen natürlich auch dringend ein Umsteuern bei der Energiewende. Aber das wissen Sie ja, das erzähle ich ja faktisch jede Woche an dieser Stelle. Nur dann haben wir die Möglichkeit, dauerhaft die EU zu stützen. Meine Vorstellung wäre auch, dass wir diese Sondertöpfe bilden mit Grundgesetzänderung, im Gegenzug aber die Mittelverwendung nicht der Politik überlassen. Wir wissen zu gut aus der Vergangenheit, dass die Politiker oftmals sinnlose Ziele verfolgen und wenn sie das Richtige machen wollen, die Grundregeln von Effizienz und Effektivität missachten. Also Geld in Sondertöpfe, aber Mittelallokation durch echte Expertenteams. Damit meine ich vor allem Kaufleute und Ingenieure. Ebenfalls als Gegenzug für die höhere Schulden sollten wir natürlich, wie auch von mir oftmals vorgeschlagen, an den verdeckten Verbindlichkeiten arbeiten, indem wir entsprechende Reformen an den Sozialsystemen vornehmen. Halten wir fest, die EU ist in kritischer Gefahr. Sie muss dringend handeln. Aber die EU gibt es nur mit einem wirtschaftlich starken Deutschland. Das heißt, statt Draghi zu folgen und Schulden für andere zu machen, sollten wir zuerst erstmal Schulden für uns selbst machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit der Podcast für diese Woche. Ich danke Ihnen ausdrücklich fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen, die ich übrigens im Podcast letzter Woche natürlich umfassend bekommen habe. Und ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.